Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Produkt-Update-Call von Amundi Asset Management. Heute sprechen wir über die Klimalösungen und wie man mit ihnen den CO2-Fußabdruck eines Portfolios reduzieren kann. Wie Frau Hallerbach schon dankenswerterweise erwähnt hat, mein Name ist Leopold Kick, ich bin Marketing-Specialist bei Amundi am Standort München und ich werde heute Ihr Moderator für die in etwa nächsten 40 Minuten sein. Heute habe ich sogar zwei Gäste im Call. Auf der einen Seite Herrn Malte Usbeck, er ist Institutional ETF Sales bei Amundi ETFs, Indexing und Smart Beta. Und auf der anderen Seite, und es freut mich ganz besonders, dass er heute sich die Zeit genommen hat, Herrn Dr. Andreas Steinert. Er ist Head of ESG Business bei Amundi Deutschland. Malte, Andreas, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Bevor wir uns jetzt aber gleich dem inhaltlichen Teil zuwenden, möchte ich noch ein paar organisatorische Informationen zum Besten geben. Wie gewohnt erhalten Sie das Follow-up zu dieser Veranstaltung im Nachgang, beinhaltet die Präsentation sowie die Audioaufzeichnung. Fragen können Sie, wie Frau Hallerbach bereits erwähnt hat, jederzeit im Chatfenster anonym stellen. Also keine Sorge, nur wir können die Fragen sehen und nicht die Teilnehmer untereinander. Und alle Informationen zu weiteren Amundi-Veranstaltungen erhalten Sie entweder am Ende dieses Calls, im Follow-up oder eben auf der Website, im Vertriebspartnerbereich auf amundi.de. Wie könnte es anders sein? Wir sprechen heute über die Klimalösungen von Amundi-ETFs und in gewisser Hinsicht natürlich auch über das Thema Klimaschutz. Ein Meilenstein für den Klimaschutz war das Pariser Klimaabkommen 2015, wo sich 195 Staaten auf das Ziel geeinigt haben, die Klimaerwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu reduzieren. Und um genau zu sein, haben sie sich da auf das 1,5-Grad-Ziel geeinigt. Wie Sie vielleicht in den letzten Wochen und Monaten in der Zeitung gelesen haben, gehen aktuell einige Forscher davon aus, dass bis im Jahr 2026 dieses 1,5-Grad-Ziel vermutlich nicht mehr haltbar sein wird. Das wird natürlich fatale Folgen für die gesamte Weltbevölkerung haben. Und das heißt auch jetzt wirklich, jeder muss anpacken. Wir alle sind gefordert, etwas zu tun. Und deswegen freut es uns auch ganz besonders, dass wir durch die Akquisition von Lyxor ein größeres Angebot an solchen Klimalösungen mittlerweile auch anbieten können. Und da möchte ich eigentlich auch schon das Wort übergeben. Malte, jetzt an dich. Wärst du so freundlich und würdest uns einmal ein ganz kurzes Update zu Amundi ETF und zum erweiterten Lösungsangebot von Amundi ETF geben?
Ja, natürlich. Sehr gerne. Und vielen Dank, Leopold, schon mal für die Einleitung. Dann gehe ich mal direkt auf die nächste Slide über. Kurzen Überblick zu Amundi. Also Amundi ist mit knapp 2,2 Billionen Euro AUM der größte europäische Asset Manager. Und seit der Fusion mit Lyxor sind wir nun auch der größte europäische ETF-Anbieter mit knapp 190 Milliarden Euro AUM rein in ETFs. Es gibt einen einzigen Anbieter, der einen höheren Marktanteil am europäischen Markt hat. Das ist aber ein amerikanischer Anbieter. Was man sagen kann, ist, dass wir in über 35 Ländern lokal präsent sind. Und allein in Deutschland haben wir zwei Niederlassungen, in Frankfurt, am Main und in München, was für Sie als deutschsprachige Kunden ein Riesenvorteil ist, da wir für alle zentralen Einheiten wie das Marketing, Produktmanagement, Portfoliomanagement und Capital Markets deutschsprachige Mitarbeiter vor Ort in Frankfurt und München haben. Nach dem groben Überblick zu Amundi möchte ich nochmal kurz auf unser ETF-Angebot eingehen. Da es durch den Zusammenschluss zwischen Amundi und Lyxor eine deutliche Bereicherung der Produktpalette für beide Seiten gab. Wir verstehen uns mittlerweile als One-Shop mit über 300 ETFs, in denen wirklich alle wichtigen Bausteine verfügbar sind. Ganz links auf der Folie die ESG- und Klimalösungen, die spielen eine immer wichtigere Rolle. Inzwischen haben wir hier über 90 Artikel 8 und 9 ETFs, die bald 50 Milliarden AUM ausmachen. Auf die Klimalösungen werden wir uns dann heute fokussieren. Natürlich haben wir aber daneben auch noch ein Angebot an klassischen Aktien- und Anleihen-ETFs für jede breite Region, Sektoren. Auf der anderen Seite dann aber auch Spezialitäten wie Inflationsstrategien zum Beispiel. Ganz links auf der Slide die Prime-ETFs. Das ist eine Besonderheit. Die Prime-Range zeichnet sich durch sehr, sehr geringe Kosten ab. In der Regel sind das 0,05% pro Jahr in Standard-Exposures. Und der letzte Block wären dann Themen-ETFs, deren Bestandteil auch ökologische Themen wie der New Energy ETF sind. Und bevor wir jetzt aber auf die Produktebene gehen, freue ich mich, das Wort an Andreas erstmal weitergeben zu dürfen, der einen kurzen Einstieg in das Thema ESG und Net Zero geben wird und wie Amundi das Ganze umsetzt.
Ja, Malte, vielen Dank. Ich gehe da mal direkt auf die Seite 5. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Das Thema nachhaltiges Investieren hat durch die Auswirkungen und den Russland-Ukraine-Krieg, den wir beobachten können, nicht an Bedeutung verloren, sondern im Gegenteil an Bedeutung gewonnen. Wir dürfen uns den Blick von den kurzfristigen Entwicklungen nicht verstellen lassen, sondern müssen den Blick auf die mittelfristigen Entwicklungen setzen. Und das heißt, dass wir unsere Anstrengungen verstärken müssen, die CO2, die Treibhausgase in der Atmosphäre zu reduzieren. Das hat Leopold in der Anmoderation angedeutet. Der Weltklimarat hat in seinem sechsten Sachstandsbericht wieder festgestellt, dass die globalen CO2-Emissionen weiter gewachsen sind. Wir sind weit davon entfernt, diese global zu reduzieren. Europa hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 netto null zu erreichen. Das heißt nicht absolut null, sondern wir werden die Treibhausgase um ungefähr 95% reduzieren und die weiteren Bestandteile dann durch natürliche oder technische Lösungen der Atmosphäre wiederum entziehen. Deutschland hat sich bekanntermaßen das Ziel gesetzt, bis 2045 bereits netto null zu sein. Manche Bundesländer, Hessen, Mecklenburg, Baden-Württemberg, Bayern, haben dieses Ziel bereits für 2040 angekündigt. Das ist also in 18 Jahren bei einem Investitionszeitraum in der Schwerindustrie oder bei langfristigen Investitionsgütern von 10 Jahren bleibt uns wahnsinnig wenig Zeit. Und das hat der Weltklimarat auch angedeutet. Wir müssen im Endeffekt die Peak-Emissionen, also die maximalen Emissionen in diesem Jahrzehnt erreichen. Also über 2030 hinaus dürfen sie auf keinen Fall steigen. Eigentlich dürfen sie eben schon über die Mitte dieses Jahrzehnts hinaus nicht mehr steigen. Diesem Ansatz, in diesem Versprechen ist Amundi seit seiner Gründung verpflichtet, für das Klima und für nachhaltiges Investieren einzutreten. Im letzten Jahr ist Amundi der Net Zero Asset Manager Alliance beigetreten und wir haben im Dezember unseren neuen Strategieplan veröffentlicht bis 2025, unter anderem eine umfassende Netto-Null-Produktpalette an den Start zu bringen, auch weiterhin gerade auf der Passivseite unser Angebot zu erweitern, aber auch mit Unternehmen noch stärker in den Dialog zu gehen. Das ist wichtig, denn im Endeffekt haben wir zwei wesentliche Hebel als Kapitalanleger, wie wir Unternehmen beeinflussen können, diese industrielle Revolution tatsächlich vorzunehmen. Nicht einmal natürlich durch unsere Kapitalallokation und das andere ist durch den Unternehmensdialog und unser Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlung. Darauf möchte ich jetzt gleich näher eingehen. Das Schöne ist, bisher sind uns die Kunden auf diesem Weg sehr überzeugend gefolgt, was sich unter anderem dadurch ausdrückt, dass im ETF-Bereich die Assets under Management, die verwalteten Anlagevermögen im Zeitraum von 2020 bis 2022, das sehen Sie auf der Folie, von 26 Milliarden auf 46 Milliarden gestiegen sind. Das sind natürlich Markteffekte gewesen, aber das sind auch ganz stark Zuflüsse in diesem Segment gewesen. So, weshalb ist das Abstimmungsverhalten so wichtig? Wir geben den Unternehmen gewisse Rahmenrichtlinien an die Hand, wie wir uns auf den Hauptversammlungen tatsächlich verhalten werden, wie wir abstimmen werden. Und wie Sie sehen, wurden wir in einem Bericht von einer NGO, Share Action, sehr positiv bewertet als einer der führenden oder der führende der großen Asset Manager weltweit. Und das setzt sich zusammen aus zum einen aus einem Verhalten, dass wir bei sehr vielen klimarelevanten Aktionärsbeschlüssen aktiv zugestimmt haben. Das können auch Beschlüsse sein, die nicht von dem Management gestellt werden und dass wir andererseits auch relativ robust gegen Managemententscheidungen gestimmt haben, sei es, wenn es um Vergütungen geht, die nicht an Klimaziele gekoppelt waren, etc. Das für Sie vielleicht ein kleines Gefühl, dass das Zusammenspiel zwischen Kapitalallokation und dem Abstimmungsverhalten eine große Rolle spielt, ein überzeugender Spieler im Bereich des nachhaltigen Investierens zu sein. Noch eine Anmerkung von meiner Seite als Hintergrundinformation zu dem Thema Net Zero. Diese Kurve haben Sie wahrscheinlich schon öfters gesehen. Die hat sich mittlerweile eben auch schon leicht verschoben, weil wir eben auch 2021 keine Reduktion gesehen haben, sondern weiterhin eben diesen besagten globalen Anstieg. Uns bleibt jetzt noch ein Budget von ungefähr 400 bis 500 Gigatonnen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das sehen Sie rechts oben in diesem Kreis. Zum Vergleich, das sehen Sie auch auf der Folie abgetragen links, haben wir weltweit einen Ausstoß von ungefähr 40 bis 50 Gigatonnen pro Jahr, sodass uns eben rechnerisch noch diese 10 Jahre bleiben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Insofern ist die Dekarbonisierung von 7% pro Jahr eine Mindestanforderung, die sich vermutlich auch nochmal verschärfen wird. Das von meiner Seite als kleiner Anstoß und ich gebe zurück an dich, Malte. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Andreas, für die Einleitung in das Thema. Und genau, wir kommen jetzt auf die Produktebene, wie sich Portfolios auf das Pariser Klimaabkommen abstimmen lassen. Und da geht es vor allem darum, wie kommen wir denn von klassischen Indizes zu Klimabenchmarks? Und am Anfang einer jeden Überlegung steht immer ein klassischer Index, wie zum Beispiel der MSCI World. Hier wird ein breiter Markt abgedeckt. Im Fall des MSCI World sind es knapp 1.500, 1.600 Unternehmen aus 23 Industriestaaten und gewichtet wird da rein nach der Marktkapitalisierung. Und in der Indexmethodik gibt es keinerlei Überlegungen zu ESG-Kriterien oder zu Kohlenstoffemissionen der im Index enthaltenen Unternehmen. Erste Weiterentwicklung der klassischen breiten Indizes waren dann die Low-Carbon-Indizes. Da hat MSCI die ersten dieser Art 2014 auf den Markt gebracht. Dort wurden dann vor allem die vergangenheitsbezogenen Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen reduziert. Die drei verschiedenen Scopes, die werden wir gleich nochmal im Detail durchgehen. Kurz kann man schon mal sagen, dass Scope 1 alle direkten Emissionen eines Unternehmens sind, zum Beispiel die Verbrennung von Brennstoffen für die Produktion oder auch die Emissionen der eigenen Fahrzeugflotte. Scope 2 hingegen betrachtet die indirekten Emissionen der eingekauften Energie, die ein Unternehmen verbraucht. Mittlerweile ist es aber so, dass es neue, ganzheitlichere Datensätze gibt, die sich auch auf Scope 3 Emissionen beziehen. Was alles unter Scope 3 fällt, wird die nächste Folie gleich zeigen. Vor knapp 2 Jahren hat dann die Europäische Kommission 2 offiziell gelabelte EU-Klimabenchmarks erschaffen. Das ist einerseits die CTB Climate Transition Benchmark und die PAB Paris Aligned Benchmark. Die berücksichtigen dann eben die Scope 1 bis 3 und sind deshalb nicht nur vergangenheitsbezogen, sondern auch forward-looking. Bei den beiden Benchmarks, also CTB und PAB, steht ganz klar das E auf ESG im Fokus. Und die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens steht absolut im Vordergrund. Jetzt gehe ich mal kurz auf die Slide mit den verschiedenen Scopes. Die Scopes zeigen einfach die Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette. Am einfachsten zu verstehen sind sicherlich die Scope 1 Emissionen eines Unternehmens. Die haben wir hier in der Mitte des Schaubilds. Da haben wir ein meldepflichtiges Unternehmen, der grüne Kasten. Und die Scope 1 Emissionen sind einfach alle direkten Emissionen des Unternehmens. Ja, also wenn das jetzt ein produzierendes Unternehmen wäre, dann wären dies alle direkten klimaschädlichen Emissionen der eigenen Fabrik, Abgase, die jetzt im Produktionsprozess entstehen oder auch durch die eigene Fahrzeugflotte. Das sind Zahlen, die leicht messbar sind. Deshalb waren die auch damals schon bei den Low-Carbon-Indizes Teil der Berechnung. Scope 2, da gehen wir dann nach links, das sind vorgelagerte indirekte Emissionen, die rein aus der Erzeugung der eingekauften Energien entstehen. Das ist auch wieder eine sehr leicht messbare Zahl. Scope 3 kann vorgelagert und nachgelagert sein. Da wird dann die gesamte Wertschöpfungskette angeschaut und das umfasst die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase in der gesamten Wertschöpfungskette. Vorgelagert können dann zum Beispiel die eingekauften Waren sein, ja, die Rohstoffe, aber auch Geschäftsreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie dem Flieger und auch das Pendeln der Arbeitnehmer. Nachgelagerte Scope 3 Emissionen wären dann zum Beispiel die Abfallentsorgung, aber auch die Verwendung der produzierten Güter oder das Recycling von Akkus zum Beispiel. Und erst durch das Anschauen der Scopes 1 bis 3 bekommt man wirklich einen konkreten Überblick über die wirklich angefallenen Treibhausgasemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette. Und genau das ist ja die wirklich wichtige Kennzahl. Und diese ganzheitliche Betrachtung durch die Scopes 1 bis 3 wird eben bei den Klimawandelindizes gewährleistet. Jetzt gehen wir mal kurz auf unser Angebot an nachhaltigen Aktien-ETFs ein. Ja, die Anleihen-ETFs werden sicherlich in einem der nächsten Produktupdates einmal genauer beleuchtet. Generell kann man sagen, dass wir drei große verschiedene Arten von nachhaltigen ETFs haben. Ganz links der Block, das sind die klassischen ESG-ETFs mit verschiedenen strengen Ausschlüssen. Der nächste Block hier in grün, das sind die reinen Net-Zero-Klimawandel-ETFs, die den Fokus klar auf das E von ESG legen. Und der dritte Block ganz rechts, die Themen, das sind gezielte, einzelne, nachhaltige Themen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, Mobilität der Zukunft, aber auch Themen, die auf den Punkt Soziales aus ESG zielen, wie der Gender-Equality-ETFs. Genau, schauen wir uns mal die Net-Zero-Klimawandel-ETFs genauer an. Wir sehen hier auch die beiden Kästen CTB und PIB. Wie eben erläutert, sind das die offiziellen EU-Klima-Benchmarks. Climate Transition Benchmark und Paris Aligned Benchmark. Beide Arten haben einen deutlich geringeren Carbon Footprint als der Parent Index. Bei den CTB-Indizes sehen Sie hier im Kasten, haben wir eine initiale Dekarbonisierung von 30% im Vergleich zu dem investierbaren Universum. Plus dazu dann noch eine anschließende weitere Dekarbonisierung jährlich von 7%. Die PAB-Indizes gehen noch einen Schritt weiter und sind deshalb hier in der Grafik auch als Net Zero Plus dargestellt. Dort gibt es nämlich eine initiale Dekarbonisierung von 50% statt 30% plus die weitere jährliche von 7%, um eben bis spätestens 2050 klimaneutral und damit im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu sein. Bei den PID-Indizes kommen dann auch noch weitere Ausschlüsse in Bezug auf die geschäftlichen Aktivitäten eines Unternehmens zum Tragen. So darf ein Unternehmen zum Beispiel maximal 1% seines Umsatzes im Bereich Kohleförderung oder Verarbeitung erzielen. Im Bereich Ölförderung und Verarbeitung sind es maximal 10%. Und aufgrund der starken Senkung der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Parent Index erfüllen CTB und PID-Produkte SFDR Artikel 9. Wie Sie jetzt hier in den unteren beiden Kästen sehen, haben wir diese beiden ETFs für die großen Regionen, ja, wie Industriestaaten hier, Welt, Schwellenländer, Europa und auch den USA. Der zweite Block, der wichtige links, die ESG-Integration. Die klassischen ESG-Ausschüsse kennen Sie vermutlich. Ja. Hier haben wir drei Varianten der Intensität. Und man kann sagen, dass bis Ende Februar diesen Jahres alle Produkte in dem Bereich reine ESG-Produkte waren, damit Artikel 8 SFDA. Die gab es dann ab März diesen Jahres Änderungen. Wenn wir jetzt mal auf der ESG-Intensitätsskala ganz links starten, dann landen wir bei den ESG-Broad-ETFs. Die nehmen eine ESG-Optimierung vor und zielen aber darauf ab, einen möglichst geringen Tracking-Error gegenüber dem Parent-Index zu haben. Eine Besonderheit ist, dass wir hier seit dem 1. März diesen Jahres all unsere MSCI-ESG-Broad-ETFs ebenfalls mit dem CTB-Label versehen haben und die dann auch die eben genannten CTB-Kriterien erfüllen und sind damit dann auch Artikel 9 konform. Wenn wir einen Schritt weiter in der ESG-Intensitätsskala gehen, kommen wir zu unseren MSCI ESG-Leader-ETFs. Die verfolgen neben den ESG-Ausschüssen auch noch einen 50% Best-in-Class-Ansatz. Wenn wir jetzt zu den ganz strengen Produkten gehen, dann landen wir bei den MSCI SRI-Indizes. Wir haben nochmal strengere Ausschusskriterien und einen Best-in-Class-Ansatz, der 75% der Unternehmen ausschließt und jeweils nur die Top 25% des Sektors drinnen behält. Und da ist eine Besonderheit, dass die Produkte seit dem 1. März diesen Jahres auch noch die PIB-Anforderungen erfüllen. und dadurch halt auch noch stark die Klimakomponente im Vordergrund und im Fokus haben. Gleichzeitig durch den SRI-Filter aber auch neben dem Thema Umwelt, die Themen Soziales und Governance stark betrachtet werden. Und eben durch diese Kombination der beiden Filter kommt wirklich zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Thema Nachhaltigkeit. Strengere ETFs haben die aktuell am Markt nicht. Was man sagen kann, ist, dass man durch CDP und PID-Benchmarks den CO2-Fußabdruck des Portfolios im Vergleich zum Parent-Index stark senken kann. Im Idealfall kombiniert man das Ganze dann auch mit den ESG- oder SRI-Ausschlüssen. Jetzt wollen wir uns die Möglichkeit der Kombination der beiden Ansätze nochmal genauer anschauen. Da habe ich dann den MSCI-SRI-PID-Ansatz mitgebracht. Das machen wir hier jetzt mal am Beispiel des MSCI World Index. Das initiale Anlageuniversum, ganz links auf der Grafik, ist im Fall des MSCI World sind es knapp 1540 Unternehmen aus 23 Industriestaaten. Danach kommen dann drei große ESG-Layer zum Tragen. Der erste Schritt, hier als Ausschluss deklariert, das sind Ausschlüsse auf Basis von Geschäftsaktivitäten und der darin erzielten Umsätze. So dürfen Unternehmen keinerlei Umsatz aus kontroversen Waffen erzielen, ebenfalls 0% Umsatz aus der Tabakherstellung, maximal 5% aus der Alkoholherstellung und 5% aus Kernenergie. Der nächste Punkt ist dann die Filterung. Bestehende Holdings müssen ein MSCI-ESG-Rating von mindestens Doppel-B aufweisen, neue Holdings ein A-Rating. Nachdem jetzt die Ausschlüsse zum Tragen gekommen sind, greift dann der zweite Layer der drei, nämlich der Best-in-Class-Ansatz. Hier werden nun aus jedem Sektor, das sehen Sie ganz rechts auf der Grafik, im grünen Kasten, jeweils die Top 25% der Unternehmen mit der höchsten ESG-Punktzahl ausgewählt. Die anderen 75% fliegen raus. Und der dritte Layer ist dann der Klimafokus, entsprechend der EU Paris-Aligned Benchmark-Verordnung. Hier wird dann nochmal stark auf das Thema Vermeidung von Emissionen geschaut. Das greift die vorhin genannte initiale Dekarbonisierung von 50% plus die weitere jährliche von 7% und dann eben die PAB entsprechenden Ausschlüsse. Und ja, jetzt kann man sich vielleicht fragen, ob nach der Anwendung dieser strengen Kriterien überhaupt noch was übrig bleibt. Und das sieht man hier ganz unten rechts auf der Folie. Von den ursprünglich 1540 Aktien aus dem MSCI World Index bleiben beim MSCI World SRI PAB Index immer noch 359 Aktien übrig. Reicht das jetzt rein von der Aktienzahl noch für eine ausreichende Diversifikation aus? Ja, das tut es definitiv. Und wir bieten die SRI PAB ETFs neben dem MSCI World auch für Europa, EMO, UK, USA, Japan, Pacific ex-Japan, Emerging Market und EM Asia an. Und bei allen diesen Regionen gelten dieselben Filter dieser Slide. Und was man sagen kann, ist, dass die Produkte von unseren nachhaltigen Aktien-ETFs mit Abstand die beliebtesten sind. Das sieht man allein auch am Fondsvolumen. Also jetzt beispielsweise der MSCI World SRI PAB ist knapp 3 Milliarden Euro groß, das USA-Produkt über 4 Milliarden, das Emerging Markets-Produkt knapp 1,6 Milliarden. Und auch kostenmäßig sind die Produkte, die ETFs sehr attraktiv und nicht teurer als klassische ETFs. World, Europa und USA kosten beispielsweise 18 Basispunkte, also 0,18% pro Jahr. Genau, in Anbesicht der Zeit skippen wir dieses Slide und kommen direkt zur Zusammenfassung der Amundi Klima ETFs, damit wir später auch noch auf Ihre Fragen eingehen können. Also wir von Amundi sind der festen Überzeugung, dass der europäische Standardrahmen wirklich klare und transparente Leitlinien enthält, die es den Anlegern ermöglichen, die Klimastrategie durch den Einsatz von ETFs umzusetzen. Und die offiziellen CDP und PIV-Level machen die Thematik für Sie als Anleger und auch uns als Produktanbieter deutlich transparenter. Das Ersetzen klassischer Produkte durch PIV-Produkte ist ein erster und guter Schritt in Richtung des 1,5-Grad-Ziels, da die Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Parent-Index wirklich bedeutend niedriger ist. Warum sollten Sie dann diesen Weg mit uns als Amundi gehen? Wir waren mit der ersten Anbieter am Markt zu Klimabenchmarks, die wir eingesetzt haben in ETFs und haben daher ein wirklich breites Angebot an Lösungen für jeden Anleger mit Produkten, die groß, liquide sind und gleichzeitig können sie hier von unseren niedrigen Produktgebühren profitieren. Das war es jetzt von meiner Seite. Jetzt würde ich das Wort wieder an dich übergeben, Leopold.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Malte, und natürlich auch vielen Dank, Andreas, für die Ausführungen. Perfekt in der Zeit, gutes Timing, sehr schön. Sehr geehrte Damen und Herren, das Slide, was Herr Rusbeck übersprungen hat, bezieht sich auf den Themen ETF New Energy. Keine Sorge, Sie bekommen das natürlich im Nachgang als Follow-up zugeschickt. Es waren nämlich jetzt auch wieder ein paar Fragen im Chat, die sich darauf bezogen haben. Also da können Sie sich auch gerne nochmal diesen interessanten ETF durchlesen. So, ich würde vorschlagen, wir springen direkt ins Chatfenster und fangen direkt mal mit ein paar Fragen an. Ich habe ein paar interessante, beziehungsweise alle natürlich interessant, ich habe ein paar zusammengefasst. Die erste Frage bezieht sich, Malte, an dich gerichtet, auf den Unterschied zwischen den PAB und den CTB-Lösungen. Gibt es da einen Unterschied im Verwendungszweck? Für wen sind die geeignet etc.? Würdest du da vielleicht kurz drauf eingehen?
Ja, mache ich gerne. Also generell kann man sagen, dass jetzt auch Klimalösungen wie alle ETFs für alle unsere Kunden geeignet sind, ja, also von Privatanlegern bis hin zu großen institutionellen Anlegern. Viele Sparkassen, Vermögensverwalter oder auch Family Offices, die ihr Geld nachhaltig anlegen, entscheiden sich tendenziell eher für strengere Lösungen, wie unseren SRI-PAB-Ansatz. Ich glaube, ein Teil der Frage war auch, was es für einen Unterschied in den Ansätzen gibt. Mhm. Und die Ansätze sind unterschiedlich streng. Ja, das haben wir vorhin noch eingegangen. Dadurch unterscheidet sich natürlich auch der Tracking Error der ETFs. Bei dem strengen SRI-PAB-Ansatz kann der Tracking Error zum Ursprungsuniversum schon mal gerne 3% betragen. Das nehmen viele Anleger in Kauf, da ein Tracking Error ja sowohl negativ als auch positiv sein kann, was sich jetzt zum Beispiel während des ersten Corona-Jahres stark gezeigt hat. Andere große institutionelle Anleger haben ab und an aber Restriktionen, ja, performance-technisch nicht zu weit von ihrer Benchmark abzuweichen. Diese Anleger würden dann eher die reinen CTB-Varianten oder eben CTB kombiniert mit dem ESG-Broad-Einsatz bevorzugen. Das genau kurz und knapp zu der Frage.
Perfekt, besten Dank. Nächste Frage, auch an dich nochmal gerichtet, Malte. Da fragt jemand, schließen die Klima-ETFs auch Atomkraft aus? Das wäre ja auch ein Weg, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
Okay, ja, das ist eine gute Frage. Wie der Fragesteller da schon richtig gesagt hat, geht es bei Klima-Benchmarks ja vor allem darum, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und in der Hinsicht ist jetzt beispielsweise Atomkraft gegenüber Kohlestrom natürlich deutlich besser gestellt. Daher ist Atomkraft jetzt in rein CTB und PAB-Produkten nicht ausgeschlossen. Wenn man jetzt aber PAB mit dem SRI-Einsatz zum Beispiel kombiniert, werden durch den SRI-Filter ja alle Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5% ihres Umsatzes aus dem Bereich Atomkraft erzielen. Das verdeutlicht einfach nochmal diesen ganzheitlichen Ansatz der Kombination beider Filter. Ansonsten haben wir aber auch noch ein Produkt, ein MSCI World Climate Change Paris Aligned ETF, der das Umweltzeichen hat. Das ist eines der schicktesten europäischen Labels, das Atomkraft auch komplett ausschließt.
Perfekt, herzlichen Dank. Und jetzt gibt es eine Frage an dich, Andreas. Bezieht sich nicht ganz auf die PLB, CTB etc. Sachen, aber da fragt jemand, wie werden ESG- und Klimalösungen durch die aktuelle geopolitische Lage, also mittel- bis langfristig beeinflusst? Ist es eher ein Katalysator oder eher ein Bremser für diese ganze Thematik? Wie schätzt du das ein, du persönlich jetzt auch?
Ja, was versuchen wir zu erreichen durch die Klimastrategien? Im Endeffekt versuchen die Unternehmen der Realwirtschaft ja, auf fossile Brennstoffe und auf Rohstoffe zunehmend zu verzichten. Das versuchen wir durch eine verstärkte Kreislaufwirtschaft, um quasi Wachstum von dem Rohstoffinput zu entkoppeln. Das versuchen wir in der Tat durch den Ersatz von fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien etc. Das sind die großen Schlagworte, eben Dekarbonisierung, Elektrifizierung oder Defossilierung. Und genau das versuchen wir ja gerade auch aus geopolitischer Sicht, jetzt mal ungeachtet der kurzfristigen Sicherstellung der natürlich der Energiesicherheit durch kurzfristige LNG-Lieferungen, muss ja sowohl aus Klimasicht als auch aus geopolitischer Sicht unser Ziel sein, unabhängiger zu werden und verstärkt Energie durch erneuerbare Energien zu beziehen. Also sprich, ja, das muss ein extremer Beschleuniger sein, auch wenn wir gerade natürlich geblendet sind von den kurzfristigen Sicherungsmaßnahmen der Energie. Zurück an dich.
Perfekt. Perfekt, vielen herzlichen Dank. Das war genau die passende Antwort. Sehr schön. Ja, im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, sehr verehrte Damen und Herren, würde ich es jetzt gern mit diesen Fragen dabei belassen, sofern Sie natürlich noch weitere Fragen zu den Klima-ETFs von Amundi haben, können Sie sich natürlich jederzeit an Ihren gewohnten Amundi-Ansprechpartner wenden. Ich möchte die Veranstaltung mit einem ganz kurzen kleinen Werbeblock schließen, denn eine Thematik, die dazu auch sehr gut passt, ist, wir haben übermorgen am 30.06. die erste Ausgabe der Amundi ESG Akademie. Auch hier wird Dr. Andreas Steinert und Stefan Franzl zu Gast sein. Ich darf das moderieren. Wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit und regulatorische Anforderungen in der Anlageberatung. Wie einige von Ihnen wissen, wird ja im August auch noch einiges auf uns zukommen und ich kann Ihnen versprechen, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Apropos spannend, am 7. Juli, das ist in zwei Wochen am Donnerstag, haben wir den nächsten CIO-Marktupdate-Call mit Thomas Kruse und Dr. Philipp Gistakis. Er ist Chefanlagestratege der Hypovereinsbank und wir werden hier eine kleine Diskussionsrunde über, den Kapitalausblick auf das zweite Halbjahr veranstalten. Und wenn wir auch schon bei Energy Transition sind, wie es Malte vorhin angesprochen hat, am 5. Juli haben wir den Produktupdate-Call zum KBI Global Energy Transition Fund. Also von dem her speichern Sie sich das auf jeden Fall in die Kalender. Es sind auf jeden Fall drei sehr spannende Veranstaltungen. So. Auf jeden Fall schon mal nochmal ein herzliches Dank an meine beiden heutigen Referenten, Andreas und Malte. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich denke, es war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche und informative halbe Stunde. Herzlichen Dank. Und auch an Sie noch ein herzliches Dankeschön, sehr verehrte Damen und Herren, dass Sie sich wieder so zahlreich eingewählt haben, dass Sie dabei geblieben sind. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie auch bei der nächsten Amundi-Veranstaltung willkommen zu heißen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Ihnen weiterhin einen ganz angenehmen Dienstag und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus München.